Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Heute feiert die Kirche das Fest der Bekehrung des heiligen Apostels Paulus. Missgeburt nennt er sich selber, ein Christenverfolger, der zahllose Menschenleben auf dem Gewissen hat. Sollte ihm nicht kurzer Prozess gemacht werden? Aber Gott hat oft andere Wege und andere Möglichkeiten, wenn wir keine mehr sehen. Gott gibt den Menschen nicht auf, er kann aus einem Christenverfolger den größten Völkerapostel aller Zeiten machen. Aus Saulus wird der heilige Paulus. Heute geht es in der Sendung Spiritualität um die Bekehrung des Völkerapostels, das Fest, das die Kirche heute, also am 25. Januar, jeden Jahres feiert. Zu Gast ist bei uns Pater Gregor Lenzen, der Provinzial der Passionisten aus München. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Als Passionist haben Sie eine besondere Beziehung zu Paulus. Was gibt es denn da für Bezugspunkte?
Ja, da haben Sie ganz recht. Als Passionist sind wir in besonderer Weise auch an der Botschaft des heiligen Paulus interessiert, da er ja bekannt ist für seine Kreuzestheologie. Unser Ordensgründer, der heilige Paul vom Kreuz, durfte ja auch den Namen dieses großen Apostels tragen. Und es war damals im 18. Jahrhundert Papst Clemens XIV., ein besonderer Freund und Gönner unseres Ordensstifters, der Paul vom Kreuz einen Apostel Paulus seiner Zeit nannte. Und unser Stifter hat Paulus und seine Briefe besonders hoch geschätzt. Eben vor allen Dingen wegen der Botschaft vom Kreuz, die darin so klar und deutlich zum Ausdruck kommt. Die Torheit der Verkündigung, wie sie Paulus im ersten Kapitel des Korintherbriefes formuliert, ist ja der spezielle Auftrag unserer Kongregation der Passionisten. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Dieser Wahlspruch des heiligen Paulus ist auch Wahlspruch unserer Gemeinschaft und findet sich in vielen unserer Kirchen. Das verbindet also uns Passionisten in besonderer Weise mit diesem großen Apostel des Kreuzes.
Paulus wird gleich mit mehreren Festen im Jahr gefeiert. Heute schaut die Kirche auf seine Bekehrung. Was versteht die Kirche denn eigentlich unter Bekehrung?
Ja, der Ruf zur Bekehrung, zur Umkehr steht ja ganz am Anfang der Verkündigung Jesu. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, so sagt der Herr selbst. Und in dieser Bekehrungsbewegung sind im Grunde zwei Bewegungen enthalten. Einmal die Umkehr oder Abkehr und die Hinkehr. Bei der Abkehr geht es um die Aufgabe einer verkehrten Denk- und Lebensweise. Und bei der Hinkehr geht es darum, sich der Botschaft Jesu Christi, dem Evangelium, zu öffnen als dem eigentlichen Weg zum Leben. Bekehrung darf deshalb nicht nur ein einzelnes, singuläres Ereignis im Leben eines Menschen bleiben, sondern muss im Grunde einen Zustand umschreiben. Und die Taufe, wenn wir so wollen, war der Beginn unserer Bekehrung als Menschen zu Christus hin, zum Leben in Christus. Und diese Taufe muss immer wieder neu bestätigt werden, eingeholt werden, im Leben verwirklicht werden oder Gestalt bekommen. Als von der Sünde verletzte Menschen bedürfen wir einfach beständig der Bekehrung, das heißt der inneren Erneuerung. Oder wir könnten auch sagen, der Heilung. Und der Ruf zur Umkehr, zur Bekehrung ist im Grunde eine Aufforderung, nicht stehen zu bleiben, sich immer wieder zu erneuern bzw. erneuern zu lassen. und das Heil, das von Gott her in unser Leben hereinkommt, an- und aufzunehmen und so auf dem Weg der Nachfolge Christi zu bleiben.
Also ein ganzes Lebensprojekt sozusagen.
Genau.
Und der Startschuss für den heiligen Paulus war das sogenannte Damaskus-Erlebnis. Davon werden wir sicher auch einiges hören heute in Ihrem Vortrag. Sie haben sich den Titel gewünscht, Herr, was soll ich tun? Diese Frage, die Paulus gestellt hat in diesem Ereignis. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich dem Thema unserer heutigen Sendung, der Bekehrung des heiligen Apostel Paulus, in drei Schritten nähern. Der erste Abschnitt ist überschrieben Krise als Chance. Was fällt uns ein, wenn wir den Namen des Apostels Paulus hören? Welche Bilder, welche Gedanken steigen da in uns auf? Sehr oft ist es doch jene eindrucksvolle Szene vor Damaskus, als aus Saulus Paulus wurde. Hören wir noch einmal den Bericht in der Apostelgeschichte, wie Paulus selbst dieses entscheidende Ereignis in seinem Leben beschrieb. Es heißt dort: Als ich nun unterwegs war und mich Damaskus näherte, da geschah es, dass mich um die Mittagszeit plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich antwortete, wer bist du, Herr? Er sagte zu mir, ich bin Jesus, der Nazoräer, den du verfolgst. Meine Begleiter sahen zwar das Licht, die Stimme dessen aber, der zu mir sprach, hörten sie nicht. Ich sagte, Herr, was soll ich tun? Der Herr antwortete, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird dir alles gesagt werden, was du nach Gottes Willen tun sollst. Da ich aber vom Glanz jenes Lichtes geblendet war, so dass ich nicht mehr sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und gelangte so nach Damaskus. Ja, es gibt verschiedene Wege zur Wahrheit. Den einen schenkt sie Gott ohne Kämpfe und Krisen, und andere müssen durch furchtbare innere Katastrophen hindurch. Wer die Bedeutung des Bekehrungserlebnisses des heiligen Paulus erfasst, der versteht auch Lebens- und Denkweise dieses großen späteren Völkerapostels. Saulus ist durch Nacht und Sünde zu Christus gekommen. Welchen Nachdruck er auf die beiden Tatsachen seines Christushasses und seiner Christusvision legte, geht schon daraus hervor, dass er in seinen Reden und Briefen so oft darauf zu sprechen kommt. Seine im wahrsten Sinne umwerfende Christuserfahrung bildete den Ausgangspunkt seines ganzen späteren Wirkens. Das Licht Christi drang als das unerhört und unerwartet Neue in sein Leben. Und es blendete ihn derart, dass alles Bisherige im Dunkel verschwand und er nichts mehr erkennen konnte. Vorher war er der Eiferer für das Gesetz, der den neuen Weg der Christen bis auf den Tod verfolgte. Nachdem ihn der Strahl Gottes getroffen hatte, fragte der, der bis dahin immer genau wusste, was er wollte, Herr, was soll ich tun? Das kann es auch in unserem Leben geben, liebe Brüder und Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer. Zwar erlebt nicht jeder ein so spektakuläres Damaskuserlebnis, aber manchmal gibt es doch Wendepunkte, Krisen in unserem Leben, die alles in ein neues Licht tauchen. Immer dann, wenn eine scheinbar sichere Welt von selbst zurechtgelegten Normen und Wertvorstellungen zusammenbricht. Wenn der Panzer falscher Selbstsicherheit durchbrochen und der Mensch total verunsichert am Boden liegt, dann besteht die Chance, Gottes Willen wirklich zu erfassen. Entscheidend bleibt dabei die Frage, Herr, was soll ich tun? In einem Werk über Paulus von Monsignore Professor Dr. Josef Holzner habe ich über diese entscheidende Frage und diesen entscheidenden Moment im Leben des heiligen Paulus folgende Gedanken gefunden, die ich Ihnen jetzt in voller Länge vorlesen möchte. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wie ein Held hatte Paulus seine Festung verteidigt, aber nun, da er sieht, mein Eifer war Irrtum, tritt er kurz entschlossen in den Dienst des Siegers. Kein Jammern über ein zerbrochenes Leben, kein verzweifeltes sich ins Schwert stürzen, sondern Tat, umlernen, umgruppieren auf der ganzen Linie. Was Ignatius von Loyola erst am Schluss der langen 30-tägigen Exerzitien von seinen Jüngern zu verlangen wagt, die großmütige Selbsthingabe in dem gewaltigen Suszipe, nimm hin, o Herr, meine ganze Freiheit, das sprach jetzt dieser ungeheure Willensmensch. Herr, nimm mich mir und gib mich dir. Ich will dein Gefolgsmann, dein Sklave sein. So wird er sich künftig in seinen Briefen unterschreiben. Als Saul sich vom Boden erhob, war er der treue Gefolgsmann Jesu für immer und ewig. Und noch eine letzte Erkenntnis trug er für sich und die christliche Theologie aus dieser gnadenreichen Herablassung Christi davon, dass es nämlich nicht ankomme auf jemandes Wollen oder Laufen, sondern allein auf Gottes Erbarmen. So wurde die Erscheinung des Auferstandenen für ihn nicht bloß ein äußeres Überwältigtwerden von der Messianität Jesu, sondern zugleich ein inneres Überführtwerden von seinem Irrtum, seiner sittlichen Ohnmacht, seiner religiösen Verlorenheit, ein Überzeugtsein von dem Heiland der Sünder, dem Erlöser aus Not und Gottesferne, dem Versöhner, der uns durch sein Blut Gott nahe bringt. Ohne die Erscheinung des Auferstandenen wäre Saul niemals über das Ärgernis des Kreuzes, das heißt über die jüdische Auffassung des Kreuzes als Schandpfahl hinweggekommen. Nur die Auferstehung konnte dieses Hindernis hinwegräumen, wie sie es auch bei den anderen Jüngern getan. Dass ihm aber der Auferstandene nicht als Straf- und Rachebild erschien, sondern als die erlösende Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, das war für ihn die innere Überführung, dass am Gekreuzigten sich der Zorn Gottes in Liebe gewandelt, dass der Gekreuzigte das Lamm Gottes der Propheten sei. Von der Damaskusstunde bis zum glühenden Bekenntnis zum Kreuze im Galaterbrief und zum Kreuzeshymnus im Philipperbrief ist nur ein Schritt. Das Kreuz wird zum Heilszeichen, das Ärgernis zur Kraft Gottes, das jämmerliche Versagen zur tiefsten Gehorsamstat, aus der die Verherrlichung hervorgeht. Eine neue Welt taucht empor, einen neuen Sinn bekommt die Welt. Das Kreuz wird zum Symbol, in dem sich Himmel und Erde schneiden, und der Schnittpunkt ist der Ort, auf dem der Christ steht. Vor allem aber hat ein Gedanke, ein Gefühl alle anderen in der Seele des Paulus übertönt. Das Durchdrungensein von der unfassbaren, verzeihenden Liebe Christi. Dass der Herr nach seiner Auferstehung zu seinen geliebten Jüngern gekommen ist, das war zu erwarten. Aber dass er ihm, dieser Fehlgeburt, seinem grimmigsten Feind erschien, ja, dass Gott ihn schon vom Mutterschoß an all die Jahre hindurch mit seinem Liebesblick umfangen, diese zarte Liebe des Herrn, der ihn zuerst geliebt und sich für ihn hingegeben, war für ihn das wahrhaft Überwältigende. Diese Liebe ist seither Kern und Stern seines Evangeliums. Das war das Ostererlebnis des Saulus. Liebe Hörerinnen und Hörer, in einem zweiten Schritt möchte ich nun auf das Vorher und Nachher im Blick auf die Bekehrung des Apostels Paulus zu sprechen kommen. Um die Bekehrung eines Menschen richtig einzuschätzen, ist es notwendig, einen Blick auf das Vorher zu werfen. Dann wird man das Nachher besser einordnen können. Paulus wurde in Tarsus, wahrscheinlich um die Jahrhundertwende, geboren. Er empfing eine hellenistische Bildung, wurde aber von seinen Eltern zugleich streng im jüdischen Glauben erzogen. Später schloss er sich der pharisäischen Richtung an mit deren strenger Gesetzespraxis und Beschneidungsforderung. Dieser gesetzestreue Rabbi wurde schließlich zum rücksichtslosen Verfolger der jungen Christengemeinden. Aus seinen eigenen Worten geht hervor, wie fanatisch er die Jünger Jesu gejagt hatte. Zitat: Ich habe den neuen Weg bis auf den Tod verfolgt, habe Männer und Frauen gefesselt und in die Gefängnisse eingeliefert. Und dabei war Paulus sicher überzeugt, das Richtige zu tun, auf der richtigen Seite zu sein. Doch da griff Gott in sein Leben ein. Mitten in diesem Eifern für das Gesetz widerfährt dem Paulus um das Jahr 32 sein alles entscheidendes Bekehrungserlebnis. Und diese Bekehrung steht im Zeichen von Licht und Dunkel. Geblendet vom Licht Christi stürzt Paulus vor Damaskus zu Boden. Er wird gleichsam, um im Bild zu bleiben, von seinem hohen Ross geholt, in seiner Selbstsicherheit zutiefst erschüttert. Alles, was bisher so klar und unzweifelhaft erschien, wird nun in ein tiefes Dunkel getaucht, das sich in der Frage ausdrückt: Herr, wer bist du? Gott, den er so sicher zu besitzen glaubte, von dem er ein so klares Bild in sich trug, ist nun für ihn zur Frage geworden. Er ist geblendet, unfähig zu sehen im doppelten Sinn. Er muss sich an der Hand nehmen lassen, führen lassen. So ist das, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Gott in das Leben von uns Menschen eingreift. Wenn Gott das absolute Licht im Leben eines Menschen aufstrahlt, verliert alles andere seinen Glanz. Bekehrung zu Gott bedeutet immer Bekehrung zum Licht. Doch dies kann zunächst einmal dazu führen, ins Dunkel hinein zu gehen, bis einem die Augen wieder geöffnet werden, ja, es einem wie Schuppen von den Augen fällt. Das ist dann der Moment der Erkenntnis des Willens Gottes für das eigene Leben. Auch Saulus wurde dieses Glück zuteil. Der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, seinen Willen zu erkennen, Denn du sollst vor allen Menschen sein Zeuge werden für das, was du gesehen und gehört hast. So lesen wir es in der Apostelgeschichte. Wenn Paulus später auf sein Leben zurückschaute, so teilte es sich ihm in zwei Hälften. Die Zeit ohne Christus und die Zeit in Christus. Vor seiner Bekehrung kreiste Paulus um sein eigenes Ich, war stolz und überzeugt von seiner eigenen Stärke. Nach seiner Bekehrung ging es um das Loslassen des eigenen Ich und darum, Christus immer mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Er sollte nun das auserwählte Werkzeug Christi werden, Zeuge für das Neue, die neue Schöpfung, die in Christus angebrochen war. Er ist der Sohn Gottes. Gegenüber diesem Bekenntnis erschien alles Bisherige nebensächlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, dem dritten Abschnitt meiner Betrachtung über die Bekehrung des heiligen Apostels Paulus möchte ich den Titel Neuschöpfung in Christus geben. Herr, was soll ich tun? Paulus erhielt auf diese bange Frage eine klare Antwort. Steh auf und geh nach Damaskus. Und dort zog ihm Hananias im Auftrag des Herrn den Schleier von den Augen und enthüllte Paulus seine neue Sendung. Du sollst vor allen Menschen sein Zeuge werden. Hören wir noch einmal den Bericht aus der Apostelgeschichte dazu. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Er antwortete: Hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh nur, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder. Er stand auf und ließ sich taufen. Und Paulus selbst hat dann in seiner Rede im Tempelvorhof diese Erfahrung folgendermaßen beschrieben. Ein gewisser Hananias, ein frommer und gesetzestreuer Mann, der bei allen Juden dort in gutem Ruf stand, kam zu mir, trat vor mich und sagte: Bruder Saul, du sollst wieder sehen. Und im gleichen Augenblick konnte ich ihn sehen. Er sagte: Der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, seinen Willen zu erkennen, den Gerechten zu sehen und die Stimme seines Mundes zu hören. Denn du sollst vor allen Menschen sein Zeuge werden für das, was du gesehen und gehört hast. Was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe seinen Namen an. Soweit das Zeugnis der Apostelgeschichte. Gott wollte also den, der ihn verfolgt hatte, als sein auserwähltes Werkzeug. Das ist wirklich das Wunder der Gnade, könnte man sagen. Kein Wunder, dass diese existenzielle Umkehrerfahrung Denken und Sprechen des Apostels nachhaltig geprägt hat. Die Gegensatzpaare neuer Mensch, alter Mensch, Licht, Finsternis, Geist, Fleisch, Gnade, Gesetz und so weiter, die in seinen Briefen aufscheinen, werden von dieser radikalen Erfahrung her verständlich. Paulus zeigt uns, was Gott aus einem Menschen machen kann, der sich von ihm führen lässt, auch und gerade ins Dunkel hinein. Geblendet vom göttlichen Glanz folgte er der Stimme nach Damaskus, um seine eigentliche Berufung zu erkennen, Jesus als den Sohn Gottes zu bezeugen. Paulus war ein Feind aller Mittelmäßigkeit, ein Vertreter der Klasse der Unbedingten, könnte man sagen. Und mit der gleichen Unbedingtheit, mit der er früher die Kirche Gottes verfolgt hatte, wurde er nun zu einem ihrer größten Vorkämpfer. Leidenschaftlich, wie er war, wollte er mit seiner ganzen Person in dem empfangenen Auftrag aufgehen, sodass er sagen konnte, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Der Herr hatte ihn mit dem Strahl seiner Gnade völlig verwandelt, gleichsam neu geschaffen. Deshalb konnte er später schreiben, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Auch zu diesem fundamentalen Gedanken habe ich in dem Werk von Holzner folgende Passage gefunden, die ich Ihnen jetzt wieder vortragen möchte. 3 Tage ist Paulus versunken in einem mystischen Schlaf. Auf was wartete er? Christus hatte ihm gesagt, in der Stadt werde er erfahren, was er tun solle. So mussten einst auch die Apostel auf Pfingsten warten. Hätte ihm früher einer gesagt, er solle warten, aber jetzt saß er ruhig im Wartezimmer Gottes. Warten können ist schon eine Tugend und oft eine sehr schwere. Auch die Gnade hat ihre Gezeiten. Hier gilt das Wort, mein Empfangen ist mein höchstes Tun. Wenn eine Seele samt ihren Wurzeln herausgerissen wird aus ihren bisherigen Lebensbedingungen, wenn ihr ein neues Lebensprinzip eingepflanzt wird, dann kann eine solche Wiedergeburt nur geschehen in Reue und Schmerz. Keine Religionspsychologie wird ergründen, wie der Um- und Neubau von Sauls religiöser Welt sich vollzogen hat. Er musste jetzt in einen Erziehungs- und Zerbrechungsprozess hinein, indem der menschliche Stolz zerbrochen, das Edelmetall geläutert wurde, damit ein auserwähltes Werkzeug daraus würde. Wie nach einer alten Legende bei der Ankunft Christi in Ägypten die Götzenbilder von ihren Sockeln stürzten, so stürzte in der Seele Sauls eine Welt in Trümmer, um als Neuschöpfung in Christus zu erstehen. Neue Quellen brechen auf. Das Urgestein seiner Seele wird sichtbar. Nichts an sich Wertvolles geht unter Gottes Hand verloren. Die Grundfarbe seines Temperamentes, der Grundton seines Charakters, seine haarscharfe Dialektik, seine weltmännische Bildung, nichts wird von der Gnade zerstört. Jedes Gewebe wird von der Meisterhand des Arztes geschont, Es geht mit ein in die neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Unter dem Flammenblick des Auferstandenen wird alles Verhärtete weich, eingeklemmte Gefühle, Gemütskräfte fast unerhörter Art werden frei. Der Fanatismus wird zur glühenden Liebeskraft, die sich später in einer mütterlichen Zartheit und Weichheit äußert, neben einer diamantharten Entschlossenheit. 3 Tage brauchte Saulus Zeit, um mit den Trümmern seiner früheren Weltanschauung aufzuräumen. Aber es war kein leerer Raum entstanden, keine hoffnungslose Brandstätte. Etwas Neues hat sich Bahn gebrochen und keimt und quillt aus allen Ecken und Enden. Was ist das? Das neue Leben in Christus. Wer seine Briefe liest, diese Seelendokumente eines Menschen, wie es dergleichen keine mehr gibt in der ganzen Weltliteratur, dem ruft es auf allen Seiten entgegen: Aber mir ist Erbarmung widerfahren. Und an einer weiteren Stelle lesen wir bei Holzner: Herr, was soll ich tun, hatte Paulus gefragt. Und Christus will ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Das ist ganz unjüdisch. Das Leiden war bei den Juden eine Strafe. Im Christentum ist es höchste Tat. Mystische Teilnahme am welterlösenden Sühneleiden Jesu und Mittel sittlicher Vollendung. Saulus, der bereits die Geistestaufe empfangen, sollte nun auch durch die sakramentale Taufe in den heiligen Bruderbund der Christen aufgenommen werden. Christsein aber heißt, auf den Tod Christi getauft sein und schließt letzte Hingabe an Christus bis zur Übernahme der Bluttaufe im Martyrium in sich. Ihn, der alle Konsequenzen blitzschnell durcheilte, mag eine Ahnung durchzittert haben, dass er einst diesen Kreislauf vollenden werde. Soweit das Zitat. Damit also das Neue, wie es im Leben des Paulus aufschien, auch in unserem Leben werden kann, liebe Hörerinnen und Hörer, bedarf es der Gnade, sich seinem Anruf zu stellen, wie wir heute im Tagesgebet beten. Der berühmte Maler Caravaggio lässt auf seinem Gemälde Bekehrung des heiligen Paulus in der Kirche Santa Maria del Popolo in Rom den vom Pferd gestürzten Saulus weit die Arme ausbreiten, als Zeichen des Überwältigtseins, aber auch der Bereitschaft, sich der neuen Sendung zu stellen. Es geht immer und überall darum, der Welt seine Wahrheit zu bezeugen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Herr, was soll ich tun? Diese Frage des Paulus war der Titel unserer heutigen Sendung über die Bekehrung des heiligen Apostels Paulus. Herr, was soll ich tun? Das muss immer die Schlüsselfrage für das Leben eines jeden von uns bleiben. Der Philosoph Jean-Paul Sartre hat einmal von der Sehnsucht seiner Epoche nach dem Damaskuserlebnis gesprochen. Sehnen wir uns nicht alle, ob gläubig oder ungläubig, nach einer Erneuerung unseres Lebens? Die Erfahrung von Festgefahrenheit und Enge lähmt das menschliche Dasein. Worin bestand die Damaskusgnade für den heiligen Paulus? Er konnte aus der Enge ererbter Vorurteile durch Gottes Gnade befreit werden und wurde so zum Lehrer der Völker. Lassen wir es doch auch zu, dass Gott uns aus dem oft selbst gezimmerten Gefängnis einer bestimmten Lebenshaltung herausholt. Meist geht das, wie im Fall des Apostels Paulus, nicht ohne eine Erschütterung der bisherigen Lebensverhältnisse ab. Diese Erschütterung kann körperlicher oder seelischer Natur sein oder in der Regel beides umfassen. Wenn wir darin den Anruf Gottes erkennen und demütig fragen, Herr, was soll ich tun? Dann kann sich auch in unserem Leben die Damaskusgnade wiederholen. Wenn wir uns selbst, unsere Lebensentwürfe, Pläne und Vorstellungen einmal loslassen, dann kann der Herr sein Projekt in uns zur Verwirklichung bringen. Und darin wird schließlich das Glück und die Vollendung unseres Lebens begründet sein. Denn besser als der Herr können wir es nicht organisieren. Herr, was soll ich tun? Hören wir nicht auf, so zu fragen. Dann wird das Licht seines Angesichtes immer über unseren Wegen leuchten.
Herr, was soll ich tun? Dieses Zitat des Apostels Paulus ist unser Titel heute zum Fest der Bekehrung des Völkerapostels. Zu Gast bei uns Pater Gregor Lenzen aus München. Wir haben eine Hörerin aus Düsseldorf in der Leitung, Frau Götzen. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott.
Vielen Dank für den wirklich sehr, sehr guten Vortrag über den Saulus Paulus.
Ja, danke.
Ich habe da also eine Frage, die Erfahrung vom Saulus oder auch von Petrus, Quo vadis, wohin gehst du? Die sind ja immer so auf dem Weg und sehr konkret und sehr nah da. Christus erscheint ihnen, er sagt ja dann auch beim Saulus, ich bin Jesus der Nazaräer und so. Warum ist denn jetzt in den letzten Jahrhunderten überhaupt nie mehr, soweit ich es weiß, so eine konkrete Jesus-Erfahrung gewesen?
Auch ich denke mal, es hat schon konkrete Jesus-Erfahrungen gegeben, wenn man nur an das Leben der großen Heiligen, der Mystiker denkt, die doch auch innere Worte, Visionen gehabt haben, wo der Herr doch sehr eindrücklich in das Leben dieser Menschen eingegriffen hat. Natürlich, eine solche Erfahrung wie Paulus ist etwas ganz Beispielhaftes und herausgehoben in der Heiligen Schrift. Und nicht jedem oder nur wenigen wird eine solche intensive Begegnung und Kehrtwendung zuteil. Aber vom Prinzip her kann es das eigentlich im Leben eines jeden von uns geben, unter verschiedenen Gestalten, in verschiedenen Formen. Aber dass Gott eingreift und uns Signale gibt, das denke ich,
Entschuldigung, ja. Aber das bezweifle ich auch nicht. Aber ich meine, das ist dann, jetzt würden die Jugendlichen sagen, ein Event, das ist dann sehr beeindruckend. Ich meine,
ja.
Die dabei waren, haben mir ja gesagt, sie haben das Licht auch gesehen und die Stimme nicht gehört.
Ja.
Man glaubt schon, dass viele Heilige, also innerliche, geheime Erfahrungen mit dem Herrn gemacht haben, zum Beispiel Schwester Faustina und so weiter. Aber so, ich sag jetzt mal, etwas spitzsensationell kenne ich es nicht.
Ja, gut, also es gibt natürlich im Leben der großen Mystiker und ihren Lehren schon auch, bezeugen sie einfach ihre Begegnung mit Christus, wo ihnen einfach auch durch einen Gnadenakt etwas mitgeteilt und zuteil geworden ist, was sie aus ihrer menschlichen Weisheit nie erkennen konnten. Also eine solche Erleuchtung, die hat es also schon auch noch gegeben. Aber wie gesagt, Paulus, erzählt er nun auch zu den Aposteln, hat von daher eine besondere Qualität, steht natürlich da in einzig irgendwo oder in einer besonderen Position da und eben deswegen auch, um uns ein Beispiel zu sein, dass auch wir bereit sein müssen zu radikaler Umkehr.
Gut, danke schön, Frau Götzen, für diese Nachfrage. Alles Gute nach Düsseldorf. Ja, Frau Götzen hat dieses Thema angeschnitten. Die Apostel hatten zum Teil sehr einschneidende und herausragende Mitteilungen Gottes. Was sind denn dann so die normalen Wege, über die wir den Willen Gottes heute erfahren können?
Ja, diese Frage, Herr, was soll ich tun, die muss jeder von uns immer wieder neu und im Grunde jeden Tag stellen. Es geht hier um ganz fundamental um die Erkenntnis des Willens Gottes. Und das ist entscheidend für unser Leben, wenn unser Leben glücken soll oder wenn es einfach eine Vollendung erfahren soll, dann ist es notwendig für uns, den Willen Gottes zu erkennen. Denn nur darin, in diesem Willen, liegt die Vollendung unseres Lebens. Wie geschieht das? Zunächst muss ich ganz einfach mal erst ein Verhältnis zu Gott haben. Das ist ja nun gar nicht so selbstverständlich. Viele Menschen unserer Tage leben ja in einer solchen Selbstentfremdung, dass sie diese Beziehung zu Gott, die eigentlich natürlicherweise in ihnen da sein sollte, verloren haben. Also es geht erst einmal darum, diese Beziehung aufzubauen. Es geht darum, Gott zuzulassen in meinem Leben, in ein Gespräch mit ihm einzutreten und das heißt zu beten, das Herz zu öffnen, den Geist zu öffnen für die Gegenwart Gottes. Und das Ganze, diese Beziehung kann nur aus dem Heiligen Geist und im Heiligen Geist sich entwickeln und stark werden. Der heilige Paulus war übrigens auch ein Meister der sogenannten geistlichen Unterscheidung. Und das ist im Grunde das Werkzeug, wenn man so will, im geistlichen Leben, um den Willen Gottes zu erkennen. Und er sagt ganz klar, Paulus, nur der Geist Gottes erkennt Gott. Und er ruft die Menschen, die Gläubigen dazu auf, sich diesem Heiligen Geist zu öffnen, damit dieser Geist in ihnen stark werde, sie immer mehr erfülle und sie so überhaupt fähig werden, Gott und damit auch seinen Willen zu erkennen. Wenn wir nach dem antiken Prinzip der Erkenntnis durch Ähnlichkeit vorgehen, dann muss etwas von Gott in uns sein, damit wir überhaupt Gott, seine Gegenwart und seinen Willen erkennen können. Also etwas Verwandtes muss in uns leben. Und darum gilt es, sich zu bemühen. Deswegen sagt Paulus immer, ändert eure Denkweise, eure Lebensweise, gleicht euch nicht dieser Welt an, nicht? Er verlangt, dass wir hier einen Mentalitätswandel vollziehen im Heiligen Geist, damit wir gleichsam mit neuen Augen und mit anderen Sinnen die Wirklichkeit anschauen und so die Spuren Gottes in unserem Leben, in unserem Alltag erkennen können. Also die inneren Sinne müssen geschärft werden und das geschieht eben vor allen Dingen im beharrlichen Gebet, noch einmal, damit wir den Willen Gottes erkennen können.
Eine Hörerin hat in der Zwischenzeit aus München angerufen. Sie fragt, warum Paulus und viele Heilige denn so ein dramatisches Ende hatten. Paulus enthauptet worden und vielen Heiligen ist es ja auch so entgangen. Hat er denn nicht schon genug gelitten in seinem Leben?
Der Herr hat ihm ja vorausgesagt, wie viel er für das Evangelium leiden werde. Und die Briefe des Apostels Paulus sind alle davon durchzogen, von dieser Bereitschaft, mit Christus und für Christus zu leiden, für das Evangelium auch die Konsequenzen einzustecken sozusagen. Es muss uns klar sein, dass die Botschaft Jesu Christi diese Welt, so wie sie ist, immer herausfordert. Die Welt, in der wir leben, ist nicht heil. Sie ist von der Sünde gezeichnet und im Grunde krank. Sie bedarf der Heilung. Und die Botschaft des Heils, die Botschaft des Evangeliums, die der Herr in diese Welt gebracht hat, wird Widerspruch hervorrufen, wird diejenigen, die sich dieser Botschaft öffnen, in Widerspruch zu ihrer Umgebung bringen. Es gibt den Unterschied zwischen Welt und Gott, zwischen Welt und Evangelium. Da kann man nichts wegnehmen davon. Und hier ist ein geistlicher Kampf angesprochen, aber auch ein durchaus weltlicher Kampf, der dahin führen kann, dass man wegen seiner Überzeugung auch das Leben verliert. Der Böse wird nicht aufhören, gegen diese Botschaft des Lebens anzukämpfen.
Ein Geheimnis des Kreuzes, das wahrscheinlich sich nie lösen wird. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Herr, was soll ich tun? Die Bekehrung des heiligen Apostels Paulus war unser Thema. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und können unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Pater Gregor, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Gerne. Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und vergelt's Gott.
Alles Segne Gute. Es Gott.
Einen gesegneten Festtag wünscht Ihnen Marion Kuhl.